Was eine Ketchupflasche mit dem 2:0 des SV Darmstadt 98 zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube. Wir nehmen auf am Freitagabend, 23 Uhr, nach dem 2:0 des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Nürnberg. Ich begrüße ganz herzlich den Nick. Hallo Nick.
Hallo zusammen, grüße euch aus Tirol momentan.
Und ich grüße auch den Jakko. Hi Jakko.
Gut an alle, hallo, grüße auch von mir, gerade frisch aus dem kalten Böllenfalltor. Zu Hause angekommen, jetzt schön aufgewärmt.
Ja, ich war auch am kalten Böllenfalltor und ich wäre fast nicht mehr rausgekommen, denn ich bin bei den Temperaturen mit dem Auto gefahren und zum ersten Mal, seit ich das überhaupt gemacht habe, waren alle Tore abgeschlossen. Das heißt, ich bin dann mit dem Auto über das ganze Stadiongelände bis zum Haupteingang gefahren und da hat mich dann jemand rausgelassen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, aber ich habe es geschafft und bin mittlerweile auch wieder einigermaßen aufgetaut und freue mich jetzt auf diese Ausgabe. Ja, wir haben ein paar Namen, die, glaube ich, das Spiel heute, an denen sich das Spiel heute gut erklären lässt oder aufziehen lässt. Und ja, fangen wir doch mal an. Der erste, weil das war auch wirklich eine ziemlich dicke Überraschung für mich, aber wahrscheinlich für die meisten auch. Merve Papela hat gespielt und zwar als Linksverteidiger. Wir haben Merve Papela, oder sagen wir May, das ist ja noch einfacher und so wird er auch immer genannt. Wir haben May schon öfter gesehen in verschiedenen Positionen. Er hat einmal Rechtsverteidiger gespielt gegen Hertha BSC, jetzt Linksverteidiger, weil Fabi Holland kurzfristig krank geworden ist. Und ja, ich habe so ein wenig geschluckt und hatte auch gerade in der ersten Halbzeit manchmal zittrige Hände, wenn ich ihn gesehen habe. Jakob, wie ging's dir?
Ja, ähnlich. Ich fand es erstmal schade, dass ja, unser Nürnberger anscheinend nicht fit genug war, um auf der Position zu spielen und Papela da wieder aushelfen musste. Wir kennen das ja schon bereits durch an einigen Spielen, die wir zu Saisonbeginn hatten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, auf der Position wollen wir den Jungen nicht sehen und hat er eigentlich auch nicht seine Stärken. Dementsprechend war ich sehr gespannt, wie er sich im Spiel gibt. Ja, er hat es solide gemacht, aber übers Solide hinaus fand ich es jetzt auch nicht weiter spektakulär.
Nick, gehst du mit solide?
Ja, Licht und Schatten. Also bei Papela bin ich nicht so richtig klar, wie ich ihn beurteilen soll nach diesem Spiel. Was mir nicht gefallen hat, dass er zu oft den Maglitzer mit dem Soma in ein ungleiches Duell geschickt hat, weil Soma einfach unglaubliche Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Maglitzer hatte. Man hat einfach gemerkt, dass es nicht seine Position ist. Ich finde schon, dass er von der Körpersprache, von der Aggressivität einiges mitgebracht hat, was ich bei anderen in der Mannschaft in der ersten Halbzeit total vermisst habe. Deswegen würde ich ihn da ganz gerne so ein bisschen noch in Schutz nehmen. Ja, aber über die erste Halbzeit werden wir ja, denke ich, gleich nochmal sprechen, separat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ihn sehr wackelig am Anfang, muss ich tatsächlich sagen. Viele Ballverluste, Abstimmungsprobleme. Nick, du hast es gesagt, auch gerade mit Maglitzer in der Abstimmung, Übergabe mit Soma, der sehr stark war, gerade in der ersten Halbzeit bei Nürnberg. Das sah nicht so gut aus. Ich habe dann schon gesagt, oh Gott, spielt ja schlecht. Und dann habe ich mal kurz auf die Statistik geguckt. Und zu dem Zeitpunkt war Papela tatsächlich der Spieler, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hatte. Trotz allem fand ich, dass die linke Darmstädter Seite, also die rechte Nürnberger Angriffsseite, sehr, sehr wackelig war. Und ja, wie gesagt, wir haben Soma erwähnt, da hätte schon einiges schief gehen können in der ersten Halbzeit, Nick. Also du hattest auch Bauchschmerzen in der ersten Halbzeit?
Ich hatte totale Bauchschmerzen. Ich möchte aber auch Papela jetzt nicht so in den Fokus stellen, weil ich finde, insgesamt hatte ich das Gefühl, wir haben Bochum reloaded, die dritte Halbzeit von Bochum. Das war so mein Gefühl, als hätten wir irgendwie die zweite Halbzeit mitgenommen in das neue Spiel. Ich finde, da waren ganz viele Parallelitäten. Wir haben furios begonnen. Die ersten 5 Minuten waren phänomenal gut. Tolle Körpersprache, super ins Pressing gekommen. Und dann, als hätte irgendwie wie bei so einem Luftballon jemand die Luft rausgelassen, war es plötzlich vorbei. Ich war tief beeindruckt vom 1. FC Nürnberg. Ich finde, das war mit die beste Mannschaft am Böllenfalltor. Die haben die bessere Spielanlage ab Minute 5 gehabt, haben übers ganze Feld Pressing gespielt. Unglaublich, wie die das körperlich hinbekommen haben. Sie haben auch unter unserem eher wackeligen Druck sich immer gut rausgespielt. Ich finde, unser Pressing hat auch nicht gut funktioniert. Sie hatten unfassbar viele Chancen, das muss man einfach sagen. Also wir haben, glaube ich, alle unseren Teller ganz gut aufgegessen heute Morgen, weil 9-3 Schüsse waren es, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Und ganz ehrlich, also wenn wir den Schuh nicht gehabt hätten und einfach sau viel Dusel, dann gehst du gerne mal mit so einem 2-0 Rückstand in die Pause. Also das hat mir nicht gefallen. Wir haben auch offensiv überhaupt keine Lösung gefunden. Hornby, Littberg völlig abgemeldet in der ersten Halbzeit. Die haben gegen diese 5 Nürnberger in der Defensive keinen Stich gemacht. Und ich fand uns so kreuzbieder einfach im Vergleich. Ich fand, Nürnberg hat einen feinen Ball gespielt. Ich fand, das war wirklich gut anzuschauen. Eine junge, tolle, talentierte Mannschaft. Und bei uns hat Passschärfe gefehlt, Präzision und so vieles andere. Also die erste Halbzeit fand ich gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da widerspreche ich auch Florian Kohfeldt. Ich habe jetzt gehört, dass er in der Pressekonferenz, ich habe die Pressekonferenz nicht in ganzer Länge gesehen, ich habe nur die wichtigsten Zitate gesehen. Er sprach davon, dass sie es auch in der ersten Halbzeit gut gemacht haben. Da muss ich jetzt entschieden widersprechen. Ich fand die erste Halbzeit gruselig.
Ich muss mir in dem Sinne eingestehen, dass ich zugeben, dass ich die ersten 5 Minuten verpasst habe, leider, durch die Parkplatzsuche und zum Stadion zu laufen. Ich war schon spät dran. Dementsprechend habe ich nur eine Halbzeit gesehen, die durch uns im negativen Sinne geprägt war. Also wenn die ersten 5 Minuten gut waren, dann ist das schön. Ich habe es leider verpasst. Ich habe 40 Minuten zittern müssen, dass wir, wie ihr schon gesagt habt, beziehungsweise du jetzt, Nick, es hätte gut schon 2-0 stehen können. Ne? Also ich erinnere mich aber an die eine Situation, wo Lopez außen den Spieler ganz frei lässt und ganz schön Schuss kommt, Gott sei Dank nur zu sehr zentral geschossen. Man muss auch dazu sagen, Nürnberg zeichnet sich durch die ganze Saison die ineffizienteste Mannschaft, wie der Kommentator auch gesagt hat, dann später bei den Highlights gegen die effizienteste Mannschaft. Das ist also der Liga und das ist eben der SV Darmstadt. Ja, da hat man das schon deutlich gemerkt, na, dass sie ihre Chancen haben liegen lassen, weil wenn wir mit einem 2-0 in die Halbzeit gehen, dann wird das ein ganz anderes Spiel. Wir hätten mehr ins Risiko gehen müssen und wer weiß, ob man sich da noch hätte einfangen können. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir den 0 gehalten haben durch das ganze Spiel hinweg, besonders in der ersten Halbzeit. Und ich denke, das 1-0 war dann auch so der Knackpunkt und der Turnaround, der dann sage ich mal, dann auf unsere Seite geschlagen ist.
Und ich muss wirklich sagen, Marcel Schuhen, diese Parade, die habe ich mir zweimal nochmal angeschaut gegen Justwan, das war der Wahnsinn. Also das war jetzt nicht nur ein Reflex, sondern das war für mich der Moment des Spiels, weil das war eigentlich ein Tor und das hat er fantastisch gehalten. Ich fand Schuh heute unglaublich gut. Das war unser Felsen der Brandung. Wenn wir den Schuh in der Form nicht gehabt hätten, wäre das heute anders ausgegangen, das muss man ganz klar sagen. Und also wirklich für mich der Spieler des Spiels, ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich die meisten, sagen Masaila und so weiter, aber ich sage, ohne Schuh wären wir überhaupt nicht zu der Situation mit Masaila gekommen.
Ja, gut möglich. Ich glaube auch, das Spiel hat ja noch ein bisschen mehr Geschichte. Schuh hat uns im Spiel gehalten, ich stimme dir völlig zu. Es waren 2-0 für Nürnberg, hätte man sich zur Halbzeit nicht beschweren dürfen. Aber es wurde dann auch umgestellt in der zweiten Halbzeit. Die offensiven Mittelfeldspieler haben die Seite gewechselt. Masaila ist auf rechts und Richter auf links gegangen. Und das hat im Spiel auch sehr gut getan. Ich habe Florian Kohfeldt nach dem Spiel nochmal gefragt, ob das was mit der Defensive zu tun hatte, dass man einen Spieler, der nach hinten möglicherweise ein bisschen stärker ist wie Marco Richter, da dem in meinen Augen ein bisschen wackeligen Papela an die Seite gestellt hat. Aber er meinte, nein, es hätte wirklich was mit dem Spiel nach vorne zu tun gehabt, mit den Situation, um ins Pressing zu kommen. Und das hat sich ausgezahlt. Also es war dann so, dass für mein Empfinden in der ersten Phase nach der Halbzeit das Spiel ruhiger war. Hatten keine der Mannschaften irgendwie so zwingende Chancen. Ja, und dann kam eben das 1:0. Und das war ein ziemlich geiler Schuss, fand ich, von Akiyama. Jako, würdest du mir zustimmen, dass das ein ziemlich geiler Schuss war?
Absolut, ich war ja heute auch wieder mit meinen Jungs seit langem mal wieder, muss man dazu sagen, im G1 und habe das dann auch auf der Höhe. Die Leute, die die Rainerstube länger verfolgen, wissen, dass ich auch mal das erwähnt habe, dass wir dann auch relativ unten am Zaun stehen. Das heißt, wir haben das Spiel auf Augenhöhe, weil wir so ein bisschen Kreisliga-Feeling dadurch bekommen. Und es sah schon eigentlich so aus, als ob der Ball vorher schon reingeht, ne? Also war so ein bisschen Gedusel. Und dann Akiyama, der außerhalb des 16ers dann sehr schön lauert und den Ball einfach platziert an allen vorbei ins Tor reinschießt. Das war schon ein geiles Ding.
Ja, ich fand auch, das musste erstmal so reinmachen und ich habe mich so geärgert über die Standards bis zur 60. Minute, das muss man auch mal sagen. Ich fand, die waren unglaublich ungefährlich bis dahin. Das war so unsere einzige Waffe, die ich immer noch so im Hinterkopf hatte. Wenn es nicht läuft, dann wenigstens die Standards, aber die waren fürchterlich in der ersten Halbzeit. Und es war so die erste gefährliche Standardsituation und ich finde, Akiyama mit der Ruhe, das Ding so abzuschließen, das ist phänomenal. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es abseits von Littberg ist. Also in den Slow-Mos sah das schwer nach abseits aus. Dachte ich, das wäre jetzt wirklich so der absolute Killer in der Euphorie. Aus dem Nichts ein Tor geschossen und dann wird uns das genommen. Und es war eine echte Millimeterentscheidung. Und ja, also hätte mich auch, es hätte so ein bisschen, Entschuldigung, dass ich das sage, aber auch zur Leistung von Littberg gepasst bis dahin. Ich finde, er hat sich dann auch gesteigert, aber die erste Halbzeit war auch von Littberg gruselig, finde ich. Also wirklich, wir haben jetzt schon einige Male über ihn gesprochen. Er hat es immer wieder rausgerissen, weil er da seine Bude gemacht hat. Aber das war heute teilweise echt auch ein bisschen schwierig mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also mich hat er auch überhaupt nicht überzeugt. Ich fand ihn gegen Bochum tatsächlich auch relativ gut. Das hatte bis auf den einen Dribbling-Versuch, der so ein bisschen unmotiviert aussah, war das alles sinnvoll gewesen. Aber heute ist ihm so gut wie nichts gelungen. Also ich fand das wirklich auch relativ enttäuschende Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, er kann mehr, aber muss ihm einfach auch mal ein nicht so gutes Spiel zugestehen. Dafür, dass er heute kein Tor gemacht hat, hat zum ersten Mal ein anderer ein Tor gemacht. Und das war wirklich, ich erinnere mich an die Szene, Nick, also das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil immer nur die Leute im Bild sind. Ja, genau. Die Arme hoch, die gerade sprechen oder sowas. Ja, also unglaublich. Und ich erinnere mich noch, das war eine tolle Szene. Eckball für Nürnberg, wird abgefangen, Pfeiffer spielt nach vorne. Ich glaube, Richter war dann der entscheidende Schlag noch. Masailler kommt an den Ball, setzt sich klug durch gegen Gruber.
Justwan.
Gegen Justwan, ja, genau. Ja, Gruber hat beim ersten Tor gepatzt. Der hat nämlich auch sehr gut gespielt bei Nürnberg, aber hat beim ersten Tor die Akiyama aufgelegt. Ja, er hat sich gegen Justwan durchgesetzt und steht allein vorm Torhüter und ich habe zu meinem Nebenmann gesagt, der verschießt wieder, der kann das nicht. Und er hat es gemacht. Und jetzt kommt auch die Auflösung zum Intro für diese Sendung. Luca Masailla hat ja zum Thema Tore schießen mal gesagt, oder hat er wohl auch Erling Haaland zitiert, dass es mit dem Tore schießen ist wie mit einer Ketchupflasche. Also da muss man viel schütteln oder sowas. Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es richtig. Wenn dann was rauskommt, dann, ja. Und insofern hoffen wir, dass wir jetzt Masailler genug geschüttelt haben oder Masailler sich selbst genug geschüttelt hat oder von jemand anderem geschüttelt wurde und dass es jetzt tatsächlich läuft. Aber das Tor war wirklich geil und ich habe es eben ganz ehrlich gesagt nicht zugetraut. Umso mehr freue ich mich darüber. Jakob, ist jetzt eigentlich, sieht nach einem einfachen Ding aus, aber ich glaube, sobald man anfängt nachzudenken, wird es dann doch schwierig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das Tor ist auch sinnbildlich dafür, wie wichtig es ist, auch so diesen Druck aufrechtzuerhalten. Es hätte bestimmt einige Situationen gegeben oder auch einige Spieler, die da nicht mehr so auf den Ball draufgegangen wären, vor allem wenn er da hochkommt und trifft. Aber ich finde, das sind immer so Situationen, die musst du ausnutzen, weil ein Gegenspieler kann auch nicht einkalkulieren, wie dotzt der Ball jetzt auf. So, vor allem so hohe Bälle sind immer gefährlich. Die können immer mal, keine Ahnung, auch durch einen blöden Platzfehler oder eine dumme Annahme kann der Ball verspringen. Deswegen finde ich es gut, dass da der Luca den Sprint angezogen hat, den Yusvan unter Druck gesetzt hat und ja, ihn dann zum Fehler gezwungen hat und ein bisschen Dusel der Ball dann vor ihm lag und mit seinem Speed dann cool geblieben ist. Er hätte ihn auch auf den Torwart schießen können oder an der Seite vorbei. Nein, er entscheidet sich für das coolste aller Tore, ein Lupfer über den Torwart, perfekt, nicht drüber, genau, ja, nicht übers Tor, sondern genau über den Tormann und ins Tor rein. Also das war wirklich mit Zunge schnalzen zum Genießen, auch vom Block aus, sah sehr schön. Ich habe es mir auch vorhin gerade nochmal bei den Fernsehbildern angeguckt. Sah sehr schön aus und sah einfacher aus, als es ist. Im Endeffekt war das echt eine super Technik.
Und mich hat es auch total gefreut, weil ich finde, Masaila war auch in dieser eher schwachen ersten Hälfte so einer der wenigen Lichtblicke, der immer wieder was probiert hat. Sein Fleiß ist belohnt worden. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass früher so immer 60. Minute the final countdown bei ihm war und dann war es vorbei. Und jetzt läuft er da die Linie rauf und runter, arbeitet defensiv. Und ich finde, er hat sich jetzt einfach mal belohnt. Ihr habt gesehen, er hat so die Geste gemacht. Psst. Jetzt haltet da alle mal die Klappe, wie ihr mich kritisiert habt dafür, dass ich nie ein Tor geschossen habe. Ja, ich halte gerne meine Klappe, weil wenn es jetzt so ist mit der Ketchupflasche, dann können wir jetzt einiges erwarten und ich freue mich wahnsinnig, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, er ist ein Straßenfußballer, einer, dem man gerne zuschaut, der immer was probiert und der jetzt auch mutiger ist, finde ich. Das war heute auch sowas. Er ist mal in die Zweikämpfe gegangen, ist mal dahin gegangen, wo es weh tut. Und er hat sich jetzt einfach belohnt. Und ich meine, die Cojones zu haben, dann in der Situation den Ball über den Torhüter zu lupfen, nicht irgendwie so plump zu versuchen, ihn zu tunneln, sondern einfach mal ganz entspannt drüber zu lupfen, das ist super. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut für ihn, ganz ehrlich.
Ja, also ich glaube, wir freuen uns alle für ihn und hoffen halt, dass jetzt auch analog zur Ketchupflasche mehr kommt, weil er hatte super Chancen. Wir haben nach dem Bochum-Spiel über ihn gesprochen. Er hätte drei Tore machen müssen eigentlich gegen Bochum und jetzt läuft es eben hoffentlich. Ja, ansonsten gibt es zum Spiel, was die Abläufe angeht, die Chronologie finde ich nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, weil, also ich glaube, nach dem 2:0 war auch Nürnberg der Zahn gezogen und ging noch ein bisschen weiter. Da waren dann für mein Empfinden auch die Lilien besser und letztlich haben sie es dann ungefährdet über die, ja, gar nicht über die Zeit gebracht, ungefährdet gewonnen, kann man einfach sagen. Siehst du auch so, Jakob, oder hast du noch irgendwann mal ja, ein bisschen gezittert?
Ja, eigentlich am Ende nach dem 2:0 war man eigentlich relativ gelassen und ich hatte jetzt zum keinen Zeitpunkt dann am Ende das Gefühl, hier könnte noch was anbrennen. Klar, es kann immer passieren, dass irgendein Ball durchrutscht und es steht 2:1 und dann wird es am Ende nochmal spannend, sage ich mal, ne? War nicht der Fall. Dementsprechend waren wir auch ganz entspannt, konnten ein paar Lieder anstimmen und mitsingen und haben das 2:0 seriös dann zu Ende gebracht.
Apropos Lieder anstimmen, das würde mich mal interessieren. Es gab ja jetzt Anfang der Woche diese Fan-Diskussion, wie wir die Stimmung besser bekommen am Böllenfalltor. Wie habt ihr es denn empfunden? Weil so am Fernseher habe ich keine großen Unterschiede gemerkt. Ich hatte eher so in der ersten Halbzeit das Gefühl, meine Güte, jetzt könnte mal so der Funke vom Publikum auf die Mannschaft überspringen. Ich hatte mehr Hoffnung, sage ich ganz ehrlich, dass so zwischen Gegengrade und Südtribüne so wieder das alte Spiel stattfindet. So die einen singen das eine und die anderen singen das andere und man spielt sich so ein bisschen die Bälle zu, wie das ja in der Vergangenheit echt super war und in den letzten Monaten, finde ich, ein bisschen zum Einschlafen gekommen ist. Wie habt ihr es im Stadion empfunden?
Ah, Jakob, vielleicht also ich habe auch was gesehen, aber du stehst ja auf der Gegengerade. Insofern, wie hast du es erlebt, die Stimmung, ne?
Ja, also ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt keine großartige Veränderung in dem Sinne gespürt. Nach dem 1:0 und 2:0 war natürlich die Stimmung euphorischer. War aber schon so, dass das ein bisschen kämpferischer wurde in der zweiten Halbzeit, auch wo dann ein, zwei Grätschen hintereinander angesetzt worden sind. Und ihr werdet euch an die eine Szene erinnern, auf der Nürnberg-Seite Richtung Eckballfahne. Weiß nicht mehr, wer genau das war, auf Papier mal mit dabei. Es sind zwei Grätschen ausgepackt worden, sind kratz vorbei und dann noch den Ballgewinn dann gehabt, fest. Da waren dann alle mit dabei und sind auch am Fäusteballen und rumschreien. Das macht dann schon Spaß, allerdings muss man ehrlich sagen, bis zum Tor hin war es eigentlich so dieses standardmäßige, die Südkurve stimmt an, die Gegengerade wurde ein, zwei Mal mitgenommen, mit angestimmt, mit den klassischen Fangesängen, aber ansonsten habe ich jetzt dadurch, dass jetzt mal ein Austausch da war, habe ich jetzt keinen sonderlichen Effekt gespürt. Ich weiß nicht, Stefan, ob du das grundlegend anders siehst.
Ich habe tatsächlich, muss auch Nick so ein bisschen zustimmen oder fand das fast ein bisschen enttäuschend sogar. So vor dem 1:0 habe ich mir gedacht, habe ich mal auf die Gegengerade geguckt und da war null Bewegung. Man hat die Nürnberger singen gehört, man hat die Süd singen gehört und die Gegengerade war wie versteinert. Da war nichts. Und ich habe gedacht, gerade jetzt in dem Moment, wo du merkst, boah, das Spiel ist so, ja, ich will es gar nicht sagen, auf der Kippe, aber die Mannschaft braucht jetzt nochmal so einen Kick jetzt. Wieso kommt da nichts von euch? Und da war wirklich, die sahen wie versteinert aus. Also das ist jetzt klar, natürlich haben vielleicht 203 dann mitgesungen oder vielleicht auch 50 oder sowas, aber da kam nichts. Also fand ich wenig. Was ich ganz interessant auch noch fand heute war, das habe ich während des Spiels gar nicht so mitbekommen, wurde mir danach erzählt und Florian Kohfeldt hat auch noch was dazu gesagt. Danach war dass als Masreiter und Richter ausgewechselt wurden, Kohfeldt sich an die Haupttribüne gewandt hat und gesagt, ja, jetzt steht mal auf, jetzt könnt ihr doch mal könntet ihr den Spielern doch mal hier so ein bisschen Tribut zollen und sowas. Und da kam aber auch nichts. Er meinte so, ja, die ersten fünf, sechs Reihen wären vielleicht aufgestanden, aber ansonsten ja, liebe Freunde auf der Haupttribüne, da ist auch noch mehr drin, aber vielen Dank, dass ihr mir wieder die Sicht verstellt habt. Also, das ist leider ein altes Thema. Die Leute kommen jetzt natürlich bei der Kälte auch noch später und ja, es ist einfach, es hindert mich an meiner Arbeit. Das ist jetzt ein bisschen egoistisch. Auf der anderen Seite gibt es andere Stadien, wo das auch besser gelöst ist. Das war wieder sehr nervig. Und ja, auch wenn die Haupttribüne die Leute sind, die am meisten Geld bezahlen, da könnte schon auch wirklich ein bisschen mehr kommen. Das ist vielleicht so ein Wunsch, den ich persönlich jetzt einfach mal äußere.
Ich glaube, dass es dafür mehr Choreografie bräuchte. Aber wir waren jetzt alle leider nicht bei diesem Termin dabei. Das wäre interessant. Ich meine, wir reden jetzt hier sehr in der Theorie. Da wird es, denke ich mal, auch in die Richtung Überlegungen geben. Aber ich bin da so ein Purist. Einfach dieses SVD und dann singt die Gegengerade SVD. Mir bringt das schon was. Mir bringt das total was. Dieses Spiel von beiden Tribünen, was so gerade in der Anfangsphase, wo das Stadion noch neu war, finde ich super gut funktioniert hat. Ich weiß, auch über den A-Block wird immer diskutiert. Ich würde mir so gerne wünschen, dass der auf der Nordtribüne wäre, dass man tatsächlich so irgendwie so eine Choreografie von Stimmungen hat, weil auch der A-Block war ja früher, ihr wisst es, immer unglaublich wichtig für die Stimmung. Also da ist noch Potenzial. Wir wollen ja alle besser werden. Und ich fand, das war jetzt heute eher enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war so ein Spiel, wo es, glaube ich, diesen Funken auch gebraucht hätte. Und ich habe einfach so Erwartungen gehabt, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt haben die sich zusammengesetzt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was da passiert. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht.
Ja, mit euren Argumenten dafür stimme ich euch auf jeden Fall zu. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir einen riesen Stehbereich haben, eben die Gegengerade, ne, unter Block, kann man sich ja vorstellen, welche Wucht das eigentlich entfalten könnte, ne, welches Potenzial da drin steckt. Deswegen, das habe ich auch schon mal ganz zu Beginn der Einerstube mal auch angesprochen gehabt, dass ich dahingehend ein bisschen enttäuscht bin. Jetzt stellt euch mal vor, wie das auf den Fernsehbildern aussehen würde, wenn sich jeder den Mann oder die Frau links, rechts an die Schulter packt, also dass man sich so umgreift, ne, und dann alle anfangen, zu einem Lied anzustimmen und zu hüpfen. Also wie geil würde das aussehen? Ne? Da müsste man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dass man da irgendwie Vorsänger installiert auf der Gegengerade oder ob man die Lautsprecher vor den Blöcken besser positioniert und um entsprechende Signale auch von der Süd zu bekommen und dann auch etwas Einstudiertes hat, wo eben man weiß, okay, jetzt kommt dieses Fangesang, jetzt kommt genau das und wir müssen uns jetzt alle an die Schulter packen und gleich wird es beginnen, dass wir alle zu hüpfen beginnen. Ne? Also, dass das dann in diese Richtung geht. Würde ich mir wünschen, allerdings ist das auch ein langes Wunschdenken von mir. Entsprechend hatte ich eigentlich auch gute Hoffnung durch dieses Zusammenkommen der Fanszenen. Naja, jetzt war ich auch nicht dabei und ich weiß nicht, was im Endeffekt der Tenor da war und was dabei rumgekommen ist. Aber negativ hat man jetzt ja eigentlich nichts mitbekommen, dass sich jetzt beispielsweise nichts, dass sich Leute oder die Blöcke entsprechend in die Haare bekommen haben. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Oder es wurde nicht nach außen kommuniziert, ich weiß es nicht.
Also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die da waren. Ich habe auch mit dem Verein gesprochen. Und ja, das muss in einem sehr angenehmen, konstruktiven Austausch gelaufen sein, durchaus auch selbstkritisch von allen Seiten. Was auch rüberkam, war, ist, dass die Mannschaft teilweise sehr unglücklich ist mit der Gegengerade gerade, also dass da auch viele immer wieder Schmähungen, Raunen, manchmal sogar Pfiffe kämen. Ich weiß, wer, ich hatte im Lilienblock da auch was drüber geschrieben, schon in der Hinrunde nach dem, ich glaube, Braunschweig-Spiel, als Fabian Nürnberger sich da etwas beklagt hat, da haben wir auch in der Heinerstube drüber gesprochen. Also Jakob, ich stimme dir völlig zu. Die Gegengerade, das könnte ein riesiges Pfund sein, ja. Also das ist ja auch bewusst, dass man auf dieser neuen Tribüne so viele Stehplätze schafft. Und für mein Empfinden könnte da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr kommen. Aber das ist jetzt auch nicht unsere Sache. Lass uns noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Und oder vielleicht haben wir gar nichts mehr über das Spiel zu sprechen. Wir haben nämlich noch ein anderes großes Thema, das sind die Neuzugänge. Aber vielleicht erstmal Thema Spiel. Habt ihr noch irgendwas auf der Liste?
Nö, also ich war ein bisschen unglücklich heute mit Kai Kleefisch, muss ich nochmal sagen. Ich will mich da jetzt auch nicht einschießen, aber ich bin da so ein bisschen confused, dass er unglaublich viele technische Fehler auch hatte. Und man muss auch sagen, Akiyama wird jetzt sehr gefeiert, aber in der ersten Halbzeit fand ich ihn auch extrem schwach. Und dieses Zentrum gefällt mir im Moment, da sehe ich sehr viel Potenzial noch. Ich finde Kleefisch, Akiyama fand ich in der ersten Halbzeit nicht gut, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin ein Riesenfan von der Mentalität von Kai Kleefisch, aber ich finde, der sucht wirklich schon seit Wochen, also seit mehr Wochen kann man nicht sagen, weil wir hatten eine Winterpause, aber seit vielen Spielen wieder nach der Form, die ich an ihm auch sehr geschätzt habe. Also da waren einfach technische Haker dabei, wenn man das jetzt vergleicht mit Becker, Lubach, Justwan bei Nürnberg, wo einfach das Bällchen Tiki-Taka-mäßig hin und her gereicht wurde.
Zur
Da kam
Erinnerung,
ich
Justwan hat das 2 zu 0 versemmelt, ne? Also
Ja,
er
gut.
hat das 2 zu 0 auf seiner Kappe.
Ja, auch Jesus ist übers Wasser gelaufen und am Ende am Kreuz gehangen. Aber ja, also ihr wisst, was ich meine. Also das wirkte sehr hölzern manchmal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wie gesagt, ich will mich da nicht einschießen, aber ich war unglücklich mit seiner Leistung heute.
Klar. Ich wollte nur sagen, dass wir nicht Justwan loben können und Kleefisch gleichzeitig kritisieren können, weil also Kleefisch hat keinen spielentscheidenden Fehler gemacht. Justwan hat den trotz einer sonst guten Leistung eben dann doch gemacht. Was ich dann vielleicht doch noch, ich habe mir ist noch eben eingefallen, ich fand gerade in der ersten Halbzeit die rechte Seite von Darmstadt gut. Es gab jetzt eine Kritik vorhin von dir an Lopez, glaube ich, warst du, Nick, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich
Aber
habe
an
nichts
sich hat
gesagt.
Lopez
Ich habe
heute.
ausnahmsweise nichts gesagt. Ich kann aber was sagen zu Lopez, wenn ihr das wollt.
Ich fand Lopez tatsächlich gut und fand den auch im Zusammenspiel mit Richter gut. Gerade in der ersten Halbzeit war das die deutlich stärkere Seite und dadurch vor dem Hintergrund, dass beide gegen Bochum so gepatzt haben und zwei haarsträubende Fehler gemacht haben, fand ich, haben die heute sehr, sehr aufgeräumt gespielt. Erhalte ich Widerrede.
Nein. Also die eine Situation mit Lopez, die hatte ich angesprochen, das war aber nur diese, um eben nochmal bildlich darzustellen, wie die eine Situation entstanden ist, da war das Positionsspiel ein bisschen ungünstig, aber Gott sei Dank ist ja daraus nichts weiter groß entstanden. Ansonsten fand ich die rechte Seite auch, wie du schon gesagt hast, ganz gut. Das ist ja auch mit Lopez immer so ein, also er ist ja ein guter Kicker, ne? Also es hat ja, also ich möchte das auch nochmal aufgreifen, falls irgendwie der Eindruck aufgekommen ist, dass wir Lopez nicht gut finden. Also ich finde ihn sehr gut. Man hätte vielleicht mal überlegen müssen, ob er vielleicht eher im Mittelfeld spielen lässt als der Verteidiger, weil man muss halt dazu sagen, ne, er hat da schon, das haben wir schon in der letzten Folge aufgegriffen, das muss ich jetzt nicht wiederholen, dass mindestens 3 Tore auf seine direkte Kappe gegangen sind in den letzten, beziehungsweise in der laufenden Saison. Und ja, deswegen, ja, man kann in großen Kanzeln zufrieden sein, außer die erste Halbzeit, da war aber nicht, da war jeder nicht so auf der Höhe, hatte ich so das Gefühl.
Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, über neue Spieler, haben gesagt, vielleicht ein Innenverteidiger, der auch rechter Verteidiger spielen kann. Ja, jetzt ist es ganz anders gekommen. Die Lille haben 2 neue Spieler geholt, aber einen Linksverteidiger und einen offensiven Mittelfeldspieler. Petretta und Niklas Schmidt, was hat das bei dir ausgelöst?
Also Niklas Schmidt finde ich, da war ich sehr positiv überrascht, weil ich den einfach immer schon cool fand. Der hat uns auch böse wehgetan, immer mit Werder. Ich habe den extrem negativen Erinnerungen, was so die Lilien-Vergangenheit betrifft. Ich fand den immer gut. Ich fand, das war so ein Typ für die entscheidenden Momente. Bei Petretta war ich, habe ich keine Meinung zu gehabt. Ich habe dann nur gesehen, dieser Insider-Bewertung bei dem einen Blog, die sehr, sehr negativ war, so nach dem Motto, der hat in der MLS mal gar nichts gerissen und Knick in der Karriere und so weiter. Ja, mal abwarten. Ich meine, bei Akiyama habe ich damals bei dieser Insider-Bewerbung auch gelesen, dass der vielleicht es nicht im Kreuz hat, deutsche zweite Liga zu spielen. Ich finde, gibt ihm doch mal die Chance. Er hat immerhin schon auf hohem internationalen Niveau in Basel gespielt. Natürlich, wer sind wir? Darmstadt 98 bekommt nur Spieler, die irgendeinen Knick haben in ihrer Karriere. Wenn der jetzt noch bei Basel Conference League, Europa Liga oder sonst was spielen würde, würden wir ihn nicht kriegen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich glaube, der ist abgewichst, der weiß, was er tut. Ich bin gespannt. Viele sagen ja, es ist ein Vorgriff auf den Sommer, weil es nicht wenige Stimmen gibt, die sagen, Fabian Nürnberger wird uns verlassen. Sonst hätte man vielleicht auch schon eine Vertragsverlängerung jetzt gehört. Finde ich persönlich sehr schade. Ich bin ja immer ein Freund von Ablösesummen mitnehmen, gerade als Darmstadt 98. Wer weiß, vielleicht tut sich da noch etwas. Ich weiß es nicht, aber ich empfinde diesen Transfer eher als Vorgriff. Und was Niklas Schmidt noch betrifft, ich finde, man hat heute in einigen Situationen gesehen, dass er den Ball gut im Griff hat, der weiß, was er tut. Man hat aber auch gesehen, wo es fehlt. Ich finde, so das Timing, so diese, man hat einfach gemerkt, dass er einfach lange jetzt verletzt war und dass er ganz wenig Spielpraxis hat. Da war so manchmal das Timing nicht das Richtige. Aber mit jeder Minute, die er länger auf dem Platz war, hatte ich so das Gefühl, der kommt immer mehr rein. Aber ich finde es schon angenehm, wenn du einem einen Ball geben kannst und der weiß, was damit anzufangen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das haben wir aber allerdings auch bei Boetius gedacht. Also auch das ist so ein Transfer, typisch Darmstadt 98, Kreuzbandverletzung, lange verletzt gewesen. Das kann alles super gut klappen. Aber wir haben halt nicht die Kohle, wie die Schalke nicht hat, wie die jetzt einen Ljubicic geholt haben, den ich für einen geilen Kicker halte, der bei Köln damals nicht, ja, schon maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. Ja, und dann einfach mal Edin Dzeko. Ich meine, dass der den Geldkoffer selber mitgebracht hat, angeblich ist es ja so, weiß ich nicht. Also da schlackerst du mit den Ohren wie ein Verein, der eigentlich pleite ist, angeblich anscheinend ein Dukatenesel jetzt im Keller stehen hat. Aber unter Darmstädter Verhältnissen finde ich es gut und ich glaube, es kommt ja noch ein IV, oder? Was hast du gehört, Stefan?
Ja, also der steht auf der Liste. Also klar, aber das wird, da sollten wir auch uns keiner Illusion hingeben. Das wird jetzt nicht der Top-Transfer sein, sondern das wird eher so Kaliber Dreskovic sein. Hoffentlich ein bisschen besser, aber das wird tatsächlich der vierte IV sein, weil natürlich vorne einfach mit Paddy Pfeiffer, mit Matej Maglica und mit Alexander Vukotic einfach 3 Spieler auch die Nase vorn haben. Aber das kann ja trotzdem bedeuten, dass der mehr reißt, als das jetzt ein Dreskovic getan hat in dem Jahr, dass er sich in Darmstadt versucht hat. Also der wird kommen und ansonsten, glaube ich, wird nicht mehr so viel passieren. Ja, mein Eindruck ist, dass in den vergangenen Jahren meistens die Mannschaften aufgestiegen sind, nicht die den besten Kader, die teuersten Einkäufe hatten, sondern die das eingespielteste Team hatten. Das war immer so das große Plus, dass dann eben auch mal ein Verein wie Fürth oder sowas aufgestiegen ist und nicht einer von den Großen. Oder guckt euch an, wie lange sich Hannover oder Düsseldorf schon mühen, wieder aufzusteigen und was die teilweise investieren können, einfach auch als Landeshauptstädte mit riesigen Stadien. Da sieht das, oder nehmen wir Hertha BSC, ist ja auch noch ein Beispiel. Insofern würde ich da jetzt nicht zittern. Das zeigt für mein Empfinden mehr so eine gewisse Verzweiflung und Brechstangenmentalität. Und die kann sich Darmstadt auf der einen Seite, also Darmstadt braucht keine Verzweiflung. Brechstangenmentalität kann man sich nicht leisten in Darmstadt. Insofern, ich bin da weiter relativ gelassen. Jakob, wie siehst du das? Brauchen die Lilien wirklich jetzt noch auch einen teuren Neuzugang oder einen gewichtigen Neuzugang, um weiter da oben dabei zu sein?
Nee, also ich glaube, mit Niklas Schmidt haben wir schon irgendwo ein Statement gesetzt, dass man den begeistern konnte, jetzt ein halbes Jahr für die Lilien aufzulaufen. Ich denke, er ist eigentlich ein Spieler aus einem anderen Regal, wenn er eben, wenn wir wenn er nicht verletzt gewesen wäre, diese lange Ausfallzeit, die ein Jahr Kreuzbandriss. Geschichte. Ich denke, das ist auch ein schlauer Move von Toulouse, ihn einfach mal hier ein halbes Jahr spielen zu lassen und auch, sage ich mal, seine Verletzungen zu kompensieren und wieder Spielzeit zu sammeln. Und ansonsten glaube ich, dass, ja, ich meine, Klassen und Paul Will haben uns jetzt erstmal verlassen, beide auch durch eine Laie. Da bleibt auch abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ansonsten, ich glaube, Schalke hat auch ein Statement gesetzt, dass man einen Spieler wie Dzeko holt. Finde ich jetzt nicht nur, ist ein schlauer Move in der Hinsicht, dass es ein bekannter Name ist. Was ihr nicht über mich wisst, ist, ich habe ja türkische Wurzeln und ich habe auch einen Lieblingsverein in der Türkei, das ist Fenerbahçe Istanbul. Und dort hat Edin gespielt. Er ist halt ein absoluter Leader. Ne? Also der hat auch die Kapitänsrolle noch mit 36, 37 eingenommen gehabt. Ich glaube, mittlerweile ist er 39, fast vor der 40, wenn ich mich nicht täusche. Der wird da auch eine führende Rolle, selbst wenn er nicht spielen sollte, in der Kabine einnehmen. Und auch so diese Erfahrung, die er mitbringt und dadurch, dass er auch noch Deutsch sprechen kann, das macht schon was. Denke, dass Schalke da sehr schlau agiert hat. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ihn Dzeko da so ein bisschen so als Co-Trainer agieren könnte in der Hinsicht, aber auch natürlich seine Spiele machen wird. Ansonsten Fabian Nürnberger, jeder, der sich erinnert, wann er zu uns gekommen ist, er ist zu uns gekommen, als wir aufgestiegen sind in dieser Saison. Das heißt, der Junge ist aktuell im besten Fußballalter, wird entsprechende Ambitionen in diese Richtung auch immer noch haben. Und er wird sich die Situation ganz bewusst angucken, das halbe Jahr, und natürlich so gut mitwirken, wie er kann. Ansonsten guckt er, was auf den Tisch kommt. Und wenn er Ambitionen hat, beziehungsweise auch die Möglichkeit hat, in der ersten Liga zu spielen, dann wird er die ergreifen und wird sich dann auch im Sommer wahrscheinlich angucken, wo stehen wir als Darmstädter, ne? Um da Überlegungen zu haben, gehe ich mit Darmstadt in die erste Liga. Und wenn sie in der zweiten Liga bleiben, schaue ich mir lieber an, was auf den Tisch kommt. Ich bin ja ablösefrei zu haben. Dementsprechend für die anderen Vereine, die ihn holen, keinen großen Kostenaufwand haben.
Ich glaube auch, also Nürnberger ist noch nicht weg, aber ablösefreier bulgarischer Nationalspieler, der Topleistungen in der zweiten Liga bringt, da einer der besten ist, da gucken natürlich andere auch und er hat eben die Möglichkeit, sich da auch was auszusuchen. Und was du eben auch gesagt hast, Jakob, was glaube ich ganz wichtig ist, also in der zweiten Liga wird Darmstadt seine Topspieler kaum halten können. Da bin ich mir auch sicher, dass ein Lidberg und ein Hornby dann weg sind. Also die kann man tatsächlich nur halten, wenn man die Bundesliga aufsteigt. Ich glaube nicht, dass ein Spieler wie Hornby oder Lidberg sich noch ein Jahr zweite Liga gibt, wenn die irgendwo anders deutlich höher spielen und verdienen können. Also das kann ich mir vorstellen. Insofern ja, ist es gut, wenn man die jetzt beisammen hält, aber ich glaube, dass diese Mannschaft nur gehalten werden kann über das Saisonende hinaus, wenn tatsächlich der Aufstieg kommt. Was ich noch zu Dzeko sagen will, ist, ja, Leader, toll, alles, aber der kommt ja auch in eine Mannschaft, die in der Hinrunde ganz gut funktioniert hat. Und den setzt du jetzt so einen, ja, Superstar nochmal vor die Nase. Ob das wirklich immer funktioniert, das kann auch komplett in die Hose gehen. Also auch so ein, weiß ich jetzt nicht, ob ein Karaman das jetzt auch so toll findet, dass da jemand da noch ist, der ihm sagt, wo der Weg lang geht. Also Nick, du als der Bruder im Geiste bei der Geburt getrennt von Kanaman, wie nein, optisch, nicht im Geiste natürlich, nicht im Geiste kann man nicht sagen. Also dein quasi Doppelgänger, Nick, siehst du da ein Problem? Also dass das möglicherweise eben auch so eine, die Chemie in der Mannschaft durcheinander bringen kann, wenn so ein Superstar von außen kommt und schon bei großen Vereinen gespielt hat, international erfolgreich war und jetzt in so ein Gefüge da reinkommt?
Also ich glaube, Schlacke hat ja da sehr genau drüber nachgedacht und so wie ich es verstanden habe, kam der Kontakt ja auch über Spieler aus dem Kader. Das war wohl der Erstkontakt zu Dzeko. Und ja, Kolasinac hat er auch angerufen, hat gefragt, hey, wie ist denn Schalke und so weiter. Ich glaube schon, dass das ein Faktor sein kann, einfach so einen Typen zu haben, der den Jungs Selbstbewusstsein gibt, wenn es jetzt eng wird und wenn es um die wichtigen, in die Crunch-Time geht der Liga. Also wir werden alle schlauer sein im Sommer, aber ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Ich habe den Dzeko immer sehr gerne gesehen. Ich fand, es war immer ein guter Typ. Und ich freue mich ganz ehrlich, am liebsten wäre es mir, Schalke geht hoch. Wir werden Meister natürlich, ist ja völlig klar. Schalke als zweiter Verein und ja, bei drei können wir noch ein bisschen würfeln. Das wäre meine Traumaufstiegskonstellation, weil ich finde, Schalke gehört in die erste Liga, Punkt Ende aus mit den Mitgliederzahlen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die auch hochgehen mit uns.
Ja, aber über Hertha würdest du dich nicht freuen.
Nee, Hertha mochte ich noch nie aus Tradition. Deswegen ist mir ein Herzensbedürfnis, dass wir die jetzt putzen nächste Woche. Mein Sohn fährt hin, der ist am Samstag, glaube ich, in Hamburg, bei Hamburg gegen Bayern und fährt dann von Hamburg nach Berlin. Bisher konnte ich ihn immer losschicken, weil dann kam ein Sieg raus und so muss es auch sein. Ich will einfach Hertha putzen. Ich mag die nicht und deswegen, ich möchte aufsteigen. Und wenn wir jetzt Hertha schlagen, müssen wir mal auch mal ganz klar sagen, dann wird es für Hertha, glaube ich, echt schwer, nochmal daran zu stinken. Deswegen wäre echt super cool, wenn wir da 3 Punkte holen.
Jakob, wie siehst du die Chancen gegen Hertha?
Ja, diese Saison ist alles möglich. Wir müssen vorsichtig bleiben. Die nächsten 2 Spiele werden auch sehr wichtig für uns gegen Hertha und Kaiserslautern, die beide jeweils auch den Anschluss nach oben nicht verlieren möchten. Allerdings, wenn wir uns die beiden Spiele holen oder zumindest es nicht verlieren, sage ich mal, dann teilt sich schon so die Spreu vom Weizen, sag mal so die ersten 4, höchstens vielleicht 5 Plätze von den anderen. Dann wird es eine andere Zweitligasaison als die letzten Jahre. Und da bleiben wir gespannt und ich hoffe, dass alle in Topform sind nächste Woche und auch keine Verletzten mehr dazukommen. Vielleicht der eine oder andere wieder fit wird. Und ja, auch mit dem Kilian Korridor, der ja wo auf der PK bekannt geworden ist von Flo, dass er eventuell wieder fit werden könnte, vorsichtig gesagt. Aber da schauen wir mal nächste Woche dann.
Ja, schauen wir mal. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort in Anlehnung an Gott hab ihn selig, Kaiser Franz. Ja, schauen wir mal auch, wie sehr könnt ihr uns weiter unterstützen, denn wir brauchen euch, wir brauchen unsere Unterstützung. Abonniert uns, unterstützt uns mit einem monatlichen oder einmaligen Beitrag. All das hilft uns, dass wir uns jetzt auch am Freitagabend kurz vor Mitternacht die Zeit für euch um die Ohren schlagen, es dann anschließend noch schneiden und spätestens am nächsten Morgen auf den Draht haben. Vielen Dank für alle, die es schon tun und ja, vielleicht gewinnen wir so auch noch den einen oder anderen. Es würde uns freuen. In diesem Sinne, es ist wie gesagt kurz vor Mitternacht. Wir gehen jetzt so langsam ins Bett und wünschen euch eine gute Nacht, eine gute Woche und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen, Tor, Tor, Tor für Neuenstein!